Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Herzlich willkommen zum Salon Schinkelplatz aus dem Herzen Berlins. Die einen sagen, Kultur ist teuer, die anderen sagen, Kultur ist ein unbezahlbares Gut. Wir sprechen heute darüber, wie viel Kultur wir uns leisten können müssen. Darüber sprechen wir mit meinem heutigen Gast. Er ist Brückenbauer zwischen der Wirtschaft und der Kultur. Er leitet das Siemens Art Program und er ist ebenso in den Vorstandsetagen zu Hause wie in den Konzertsälen, denn er ist Dirigent, Musiker und einer der wichtigsten Kulturmanager Deutschlands. Über ihn wollen wir jetzt mehr erfahren. Herzlich willkommen, Professor Dr. Stefan Frucht. Schön, dass du da bist. Willkommen. Stefan, herzlich willkommen. Wenn wir so die Zeitungen der letzten Wochen, Monate sehen, war Kunst eher immer ein Kostenfaktor in irgendwelchen Budgets der Senate. Ist Kunst etwas, was wir uns leisten können, müssen?
Naja, es wird immer ein Kostenfaktor auch bleiben, wie so vieles im Leben. Auch die Spaghetti kosten Geld. Aber in Wahrheit ist es doch so, welche Gesellschaft können wir uns denn vorstellen ohne Kunst und Kultur? Wird das nicht am Ende viel teurer? Und ich meine, ich bin jetzt kein großer Fan von solchen Kulturdebatten, die dann auch von der Politik am Sonntagvormittag bei der Matinee vorgetragen werden. Kennen wir genügend Beispiele für. Aber wenn sich jeder mal fragt selber, wie ist denn das eigentlich, nicht nur in den Metropolen, jetzt ohne ein Opernhaus, ohne ein Kino, ohne ein Theater, ohne Museen, ohne gar nichts. Also was ist das für ein Leben? Ich glaube also, wenn am Ende die rechtsdrehende Joghurtkultur das Einzige ist, was am Frühstück übrig bleibt von Kultur, dann ist das Leben dann doch ein Stück ärmer. Und insofern glaube ich, dass die Menschen schon generell möchten, dass da ein großes Angebot da ist.
Ich glaube, es geht ja nicht darum, alles abzuschaffen, aber muss sich Berlin zum Beispiel 3 Opernhäuser leisten?
Ja, da zitiere ich eigentlich gerne denn doch meine Politikerin, die Monique Rütters, hat eigentlich mal gesagt, also wenn man 3 Kinder hat, überlegt man auch nicht, dass man welches man abschafft, sondern sieht zu, dass aus allen 3 was wird.
Aber alle 3 sind teuer.
Ja, Kinder sind teuer. Und sie sind uns im wahrsten Sinne lieb und teuer. Ja? Es gibt Dinge, also Faktor 10, Fußball ist noch teurer. Ja? Die Menschen leisten sich teure Sachen, weil sie es wollen. Und auch viele, die wenig Geld haben, leisten sich bestimmte Dinge, die sie unbedingt wollen. Die Frage ist eher, wollen wir eigentlich so eine breite Angebotspalette an Kultur oder wollen wir sie nicht? Und man braucht man ja nur rumzugucken. Das Interesse ist offensichtlich da an dieser Debatte. Ich kann nur sagen, es ist nicht schwarz und weiß. Natürlich gibt es Exzesse, wo wir viel zu viel von manchen Dingen haben, wo man auch sagen würde, die Hälfte würde auch reichen. Vor allen Dingen die Hälfte in staatlicher Subvention. Es gibt aber auch viele Städte und Gemeinden, die gar nichts haben, wo im Grunde nicht nur die Frage ist, habe ich da einen Arzt, habe ich da irgendwo einen Steuerberater oder was auch immer, sondern wo die alltäglichen Bedürfnisse oder die Bedürfnisse alltäglichen Leben gar nichts da sind. Und zu diesen alltäglichen Bedürfnissen zähle ich auch Kunst und Kultur. Weil wir uns ja angewöhnt haben, immer darüber zu diskutieren, dass wir die natürlichen Lebensgrundlagen schützen, also sprich Natur, was absolut sinnvoll ist, sogar grundgesetzlich geschützt in Artikel 20a, dass wir uns aber nie fragen, was ist eigentlich mit den geistigen Lebensgrundlagen? Und die geistigen Lebensgrundlagen sind natürlich Dinge, die sinnstiftend für eine Gesellschaft sind, die am Ende dann die Gesellschaft friedlicher und besser machen.
Lass uns mal über die Zahlen sprechen. Also wir haben das Land Berlin, das gut 1 Milliarde für Kultur pro Jahr ausgibt und der Bund ungefähr 2,6 Milliarden. Damit sind wir weltweit doch ziemlich weit vorne.
Also weltweit sind wir mit der schieren Statistik, wenn man zum Beispiel sich die Zahl der öffentlich geförderten Orchester, Opernhäuser und Theater anschaut. Da gibt es immer so die Faustregel, dass man sagt, rund die Hälfte aller Theater weltweit spielt auf deutschem Boden. Das heißt also, dass wir im Grunde genauso viel öffentlich geförderte Theater, Opernhäuser und Orchester haben wie der ganze Rest der Welt zusammen. Jetzt kann man sagen, brauchen wir das? Es kommt aus der Geschichte heraus, wo wir natürlich die vielen Kleinstaaten hatten, die alle an ihren Fürstentümern irgendwelche Kapellen hatten, möglicherweise auch Fürstentümer, die dann mehrere davon hatten. So ist das eben zu erklären. Und ich finde, die Fürstentümer und Kleinstaaten könnten viel Schlimmeres machen, als sich ihre Kapellen anzuschaffen. Die haben sich nämlich auch nebenbei gesagt ziemlich häufig bekriegt. Da fand ich eigentlich das Investment in die Kapellen und in die höfische Musik viel besser.
Der Posten des Berliner Kultursenators ist ja wie ein Schleudersitz. Da ist ja einiges passiert. Ist das einfach so ein heißes Thema auch, wenn man hier 10% sparen muss?
Also Kultursenator in Berlin ist wirklich ein übler Job, das muss ich zugeben.
Als Kulturmanager wäre das jetzt nichts für dich.
Börsenberichterstatter ist wahrscheinlich ein bisschen angenehmer. Aber auch dort gehen die Kurse hinauf und runter. Aber mal Spaß beiseite. Also es ist natürlich so, dass man als Kultursenator in Berlin eine große Verantwortung hat. Warum? Weil Berlin kaum eine Ressource hat, die in anderen Bundesländern, vielleicht häufig auf dem schon gar im Ausland, keine Rohstoffe, also wenig originäre Industrie. Das heißt, ich glaube, der Klaus Rowereit hat mich mal gehasst, als ich gesagt habe, Berlin ohne Kultursenator ist wie Kuwait ohne Ölminister. Warum habe ich das gesagt? Weil er damals aufgrund der Kabinettsarithmetik den Kultursenator eingespart hat und im Grunde in die Senatskanzlei geholt hat. Jetzt kann man sagen, dass der Kultursenator mitten im Senat ist, ist auch ganz gut. Aber in jedem Fall braucht man da eine starke Stimme, weil es eine wichtige Ressource ist. Berlin hat im Wesentlichen Kultur und Wissenschaft, Medizin, ein paar andere Sachen auch. Aber das ist die große Ressource, um die es in Berlin geht, und die darf man nicht vernachlässigen. Das ist wirklich, also wenn man seinen Eid auf die Berliner Verfassung schwört, muss man sich mit Kunst und Kultur beschäftigen.
Wenn es jetzt darum geht, dass man Geld einsparen muss, weil überall das Geld knapp wird, wo könnte man dann einsparen und wo vielleicht nicht?
Also ich würde es so generell gar nicht formulieren wollen. Ich finde im Übrigen, dass man auch dort einsparen muss, wo die Menschen sagen, das Angebot hat sich für mich überlebt. Man muss nicht künstlich Dinge aufrechterhalten, nur weil sie mal über Jahrzehnte so funktioniert haben. Andererseits muss man auch trennen, Dinge, die sich am Markt realisieren lassen, sollte vielleicht auch der Markt regeln. Dinge, die man als hochwertig und für die Gesellschaft gewinnbringend einstuft, die muss man dann eben dann doch mal staatlich fördern oder überhaupt fördern, weil sie eben kommerziell sich nicht am Markt tragen, trotzdem aber bedeutsam sind. Und das ist eine schwierige Debatte.
Ich habe jetzt auch auf die Vorbereitung gelesen, dass zum Beispiel Paris jedes Jahr für die Opernhäuser schon mal 1 Million für Renovierungen und so bereitstellt. Und Berlin lässt die Opernhäuser erstmal so lange runterrocken, bis sie dann komplett total saniert werden müssen und es gleich 30 Millionen oder mehr kostet. Mhm. Ist das vielleicht auch ein Ansatz, wo man vielleicht mal drüber nachdenken könnte?
Ja, das sind handwerkliche Fehler, die man sich eigentlich nicht erlauben kann, weil ganz im Ernst, auch wenn wir jetzt den Pergamon-Altar irgendwie bis 2037 weggesperrt hätten, wohlgemerkt, machen wir ja nicht, aber die vollständige Eröffnung findet eben erst spät statt wieder, dann fehlt natürlich Weltkulturerbe irgendwo, was einer ganzen Generation nicht zur Verfügung steht. Und ich finde es wirklich ein Unding, das muss ich wirklich sagen, dass die Bauvorhaben von Kulturimmobilien so lange dauern. Also mir graut davor, wenn die Philharmoniker dann aus der Philharmonie ausziehen müssen und vielleicht dann nach Tempelhof gehen. Und dann hat eine ganze Generation die Berliner Philharmonie überhaupt noch nicht von innen gesehen. Also warum muss das 10 Jahre dauern? Warum 15 Jahre? Ich glaube, wir haben auch noch ein Beispiel von dem, wo ein bisschen länger gebaut wird oder irgendwelche Bauzäune dann irgendwo noch lange drumherum stehen. Ist ja egal. Ich finde nur, wir müssen dazu kommen, dass wir Renovierungsprojekte, Refurbishments viel schneller realisieren. Möglicherweise bei laufendem Betrieb. Die Bayerische Staatsoper macht es ein bisschen intelligenter. Da ist wirklich in der Sommerpause dann ein paar Wochen ganz dicht. Und da gehört die ganze Oper, darf die Verwaltung auch nicht rein, da gehört die ganze Oper den Bauleuten. Kann man machen. Natürlich ist auch nach Jahren, Jahrzehnten ist auch mal Verschleiß, da muss eine Generalsanierung her. Aber die muss nicht 10 oder 12 Jahre dauern.
Hm? Wir haben jetzt auch das
Beispiel. Ich bin auch viel im Ausland, ne? Ganz im Ernst. Vielleicht ein interessantes Beispiel dazu. China entstehen tolle Konzertsäle. Will jetzt gar nicht die Beispiele nennen, aber ein Beispiel, die uns selbst in Deutschland betrifft, das finde ich doch bemerkenswert. Die meisten Leute wissen gar nicht, wie lange der Flughafen Tegel eigentlich gebaut worden ist. Also wir wissen, dass der BER-Flughafen, na, sag's mir, wie lange?
12 Jahre.
Ja, um die 13, glaube ich, waren's, ne? Wenn mich vielleicht auch nur 2. Ja. Und wie lange war Tegel? Wir reden über das Jahr 1949. 3 Monate. 3 Monate. Nach 3 Monaten war die Startbahn planiert und die Flugzeuge, die ersten konnten abheben. Okay, das Ganze drumherum war noch nicht so richtig, aber das zeigt doch, es war im Übrigen gleiches Genre, gleiche Stadt, gleicher Architekt, Gerkan, Mark und Partner. Und das zeigt doch, dass wir Dinge viel schneller könnten, wenn wir sie denn schneller wollten. Ja? War eine andere Zeit, aber damals gab es noch keinen Digital Twin, ne, den es bei Siemens gibt. Es gab keine Computertechnik, die Dinge simuliert. Die mussten halt einfach alles noch zeichnen und so weiter. 3 Monate.
Im Tegel sind die halt immer im Kreis gelaufen, war ja einfach, das zu bauen.
Vielleicht haben wir beide noch nicht gelebt.
aber jetzt, wir sehen ja auch Schloss Bellevue, ja 8 Jahre dicht, der Sitz des Staatsoberhauptes. Also auch da 8 Jahre, auch wieder eine Generation, die dann fast das dann nicht erlebt.
Ja, wenn man jetzt natürlich wie Gott in Frankreich leben würde, dann hätte man eine ganze Reihe an Auswahl an schönen Schlössern. Das haben wir eben in Berlin auch nicht. Ja, da ist das Schloss Bellevue, wo wir ja schon...
Wir haben hier auch noch eins vor der Tür.
Ja, ist das ein Schloss? Ja, gut. Es gibt eine Menge Locations, Neudeutsch, die man herrichten könnte, passiert ja auch. Aber jetzt sagen wir mal, dass das Schloss Bellevue, der wirkliche Amtssitz, zugleich... Übrigens auch Willa Hammerschmidt immer noch in Bonn. Ob das jetzt auch wieder 8 Jahre dauern muss, weiß ich auch nicht. Also ich weiß es, wir haben mal Besuch bekommen vom Arztprogramm in München, vom Ministerpräsidenten, ich glaube aus China. Da war eine große Baustelle davor, hat mir übrigens unser CEO erzählt, gab es eine Baustelle davor. Und da kam die Vorhut dieses chinesischen Besuchs und hat gesagt, ja, wenn der Präsident kommt, dann ist ja die Baustelle dann weg. Nee, die ist nicht weg. Willkommen in Deutschland. Da war natürlich, musste auch der Staatspräsident durch die Bauzäune durchfahren, um sich dann da den Platz zu suchen, wo er reinkommt. Also da war überhaupt kein Verständnis dafür da, wenn da jemand kommt aus dem obersten Regierungszirkel, dass da nicht alles gemacht ist, der rote Teppich da liegt und alles geregelt ist. Ich meine, letztlich die potentischen Dörfer, die wir dann auch aus dem anderen Teil der Geschichte können, hat es auch nicht besser gemacht. Also ein Stück weit zu zeigen, wie es wirklich ist, ja auch in Ordnung. Aber ich verwehre mich dagegen, dass Dinge so lange dauern müssen.
Andere Diskussion, BAföG soll wahrscheinlich nicht erhöht werden, weil eben auch gespart werden muss. Sparen wir da nicht an der falschen Stelle, wenn gerade an der Ausbildung und Bildung generell gespart wird?
Also generell an Bildung sparen ist immer falsch. Ja, jetzt muss man sich das ein bisschen näher anschauen. Ich bin jetzt kein bildungspolitischer Experte und möchte mich da auch nicht da aufs glatte Eis bewegen. Natürlich hat auch ein Bildungsetat seine Grenzen. Nebenbei gesagt, muss man da ja auch mal die Länder anschauen, weil Bildung ist nach wie vor in Deutschland Ländersache. So, da ist natürlich, hat es ein Land wie das Saarland oder vielleicht auch Thüringen ein bisschen schwieriger als vielleicht Bayern oder NRW. Aber um deine Frage konkret zu beantworten, ich glaube, die Ressourcen in die Ausbildung junger Menschen zu geben, ist elementar wichtig. Das heißt aber nicht, dass nicht die Auszubildenden oder die jungen Menschen völlig frei davon sind, sich auch selbst um ihre Finanzierungsgrundlage ein bisschen zu kümmern. Ich selbst habe auch im Studium bestimmt 20 Stiftungen angeschrieben in Sachen Stipendium. Und dann sind halt auch 2 hängen geblieben. Ja? Also ich glaube, da wissen die meisten, das möchte ich eigentlich auch im Rahmen dieses Podcasts hier auch anderen mitgeben, dass wer immer in die Ausbildung geht, schaut an, was es für Stiftungen gibt, was es für Möglichkeiten gibt, Stipendium zu kriegen. Wir haben in Deutschland, die letzte Zahl, die ich vor Jahren kenne, ist irgendwie 30.000 Stiftungen bürgerlichen Rechts. Da sind auch viele mit Kunst- und Kulturbezug dabei. Also man kann, wenn man sich mal den Stiftungsführer gibt, eine Menge raussuchen, was vielleicht zu einem passt. Und die dann wirklich auch gnadenlos anschreiben, sich bewerben, auf Leute zu gehen, da bleibt was hängen. Die Bürgergesellschaft in Deutschland hat was übrig für Leute, die in die Ausbildung kommen. Sie hat was übrig für Nachwuchs. Es ist ja auch faszinierend. Ich meine, ich kümmere mich jetzt mein Leben lang eigentlich auch um musikalischen Nachwuchs, ja, und um die Förderung von Talenten. Das ist ja auch extrem schön. Und smart, das macht eine große Freude. Der Arend Oetker hat immer gesagt, er ist Stifter zum Anstifter zum Stiften. Das ist eigentlich ein schönes Bild. Ne? Es macht Spaß, junge Talente zu fördern. Aber trotzdem, das ist eine zweiseitige Sache. Jeder muss da mitwirken, auch der etwas bekommen möchte.
Du hast die Stiftung angesprochen. Ist denn in Deutschland genug Geld da für diese jungen Talente, für den Nachwuchs?
Ja, Geld ist immer genügend da. Es gehört nur immer jemandem anders. Also ich glaube, wenn es eine Landschaft gibt, die über ein hohes Maß an Talentförderung in der Breite verfügt, dann ist es auch Deutschland. Deutschland ist sicherlich nicht das Land mit der höchsten privaten Kulturförderung. Da haben wir in anderen, im angloamerikanischen Bereich, ein anderes System. Da sind viel mehr private Player da, Fundgebers und so weiter. Aber wir haben ein hohes Maß an institutioneller Förderung in Deutschland, von der natürlich in der Breite dann auch wieder Peergroups profitieren. Dass zum Beispiel die Berliner Philharmoniker, die waren ja die Ersten, die im Grunde mit der Karajan-Akademie dann auch institutionell den Nachwuchs an sich gebunden haben. Das macht mittlerweile fast jedes Orchester. Ja. Auch in der bildenden Kunst haben wir Artist-in-Residence-Programme, wo wir versuchen, wo versucht wird, junge Künstler irgendwie an die Museen ranzubringen und so weiter. Das findet alles statt. Ich glaube nur, jeder, der gerne ins Museum, ins Konzert oder ins Theater geht, sollte sich fragen, was tue ich eigentlich persönlich dafür? Reicht es, wenn ich hin und wieder ein Ticket kaufe, das subventioniert ist? Oder sollte ich nicht auch in einen Förderverein gehen? Sollte ich nicht eine, ja, jeder hat nicht die Möglichkeit, eine eigene Stiftung zu gründen, aber in einen Förderverein zu gehen oder sich in einem Kuratorium zu engagieren oder was, das mache ich ganz viel und mit großer Freude. Das können wir eigentlich alle machen. Es kostet nicht viel Zeit.
Du sagst ja auch, Musik macht uns nicht nur musikalischer, sondern verändert die Menschen auch. Vor allem, wenn man früh anfängt.
Ja, da gibt es also eine Menge neurophysiologische Studien dazu, gerade im vorschulischen Bereich, was Musik für einen Impact auf die Menschwerdung hat. Da ist man früher ist davon ausgegangen, dass das sehr viel später passiert. Heute weiß man, das findet so zwischen 3 und 5 insbesondere statt. Deswegen das Beste, was man eigentlich tun kann, ist, Kindern oder eigentlich einen Zugang zu ästhetischer Bildung zu verschaffen. Ja, auch das ist ein hohes Maß an Sonntagsrederei, aber weil es am Ende auch viel Arbeit bedeutet. Arbeit, also die Leute, Kinder zum Üben zu bringen, zum Unterricht zu fahren und so weiter. Aber es lohnt sich wirklich. Und Menuhin hat ja gesagt, wenn jeder ein Instrument spielen würde, dann bräuchte man keine Gefängnisse. Das halte ich ein bisschen für übertrieben. Aber der Gedanke, dass wer sich einfach mit ästhetischen, künstlerischen Dingen befasst, erstmal keine Zeit hat, um Blödsinn zu machen, ist auch wahr.
Du bekommst ja auch viele Bewerbungen auf den Tisch und da fragst du ja auch ganz gezielt nach der Kindheit.
Ja, das ist vielleicht so eine Marotte. Genau aus dem Grunde. Die meisten, die so bei Bewerbungen loslegen und sagen, was über sich erzählen, Lebenslauf präsentieren, sagen dann, ja, und dann, als ich das Studium fertig habe, habe ich das Praktikum XY und dann bin ich da und da eingestiegen. Da muss ich sagen, warum haben die Leute dann erstmal die ersten 20 Jahre verschwiegen? Ich finde das super interessant. Ich fragte nach dem Kindergarten, was die da gemacht haben, ob sie sich an Interessen erinnern können oder wofür sie gebrannt haben als Kind. Und was sie vielleicht gemacht haben, als sie zwischen 5 und 10, ob sie da ein bisschen getanzt haben oder gemeinsam im kleinen Chor waren oder so, das finde ich, das prägt die Leute. Ich finde das super spannend.
Wenn ich an meine Schulzeit denke, wir hatten immer Orchester, Musical, Big Band, Chor. Und meine ganze Schulzeit verbinde ich eigentlich immer mit so 2-Jahres-Rhythmen, weil wir da immer größere Produktionen des Musicals hatten. Und das war für mich auch in der Entwicklung eigentlich was ganz Besonderes und ganz Wichtiges.
Siehst du?
Weil ich ein super schüchternes Kind war. Und diese Möglichkeiten, da auf die Bühne zu gehen, das hat schon was bewirkt.
Genau, das trainiert auch und das stellt auch, weil man dann auch aus der Komfortzone ein bisschen raus muss. Und ich glaube, die Tatsache, dass du jetzt eben permanent auf der Bühne stehst, sicherlich in anderen Kontexten oder so, kommt möglicherweise auch daher, dass du da früh irgendwo eine Affinität gesehen hast. Also da glaube ich felsenfest daran, dass es da eine Korrelation gibt. Nebenbei gesagt, gibt es auch genügend Untersuchungen, die sagen, dass die Befassung mit einem Instrument die späteren Berufsaufsichten signifikant auch steigert. Ja, auch einfach. Jetzt ist da natürlich eine Bias drin. Es gibt Leute, die kommen aus guten Elternhäusern, wo sozusagen das Musizieren und die ästhetische Bildung irgendwo dazugehört. Die haben es natürlich per se leichter. Es gibt aber auch Leute, die sich damit befassen und dann später aufgrund, obwohl sie aus keinen sozusagen besonders reichen Haushalten kommen, durch diese Befassung damit ihr Gehirn entsprechend angeregt haben und es dann später weit gebracht haben. Da gibt es auch genügend Beispiele dafür. Und letztlich hat Albert Einstein sinngemäß gesagt, all my findings, also eigentlich alle meine Erkenntnisse, are based on the skills of my violin. Also er hat also direkt seine Erkenntnisse und seine Erfahrungen hatte in direkten Zusammenhang mit dem Zauber seiner Violine gestellt. Allein das reicht mir eigentlich schon.
Weil man am Ende auch die Disziplin haben muss, die Konzentration, das Üben, die Kreativität, alles zusammen?
Ja, das hat sich vielleicht noch nicht rumgesprochen, dass, wer hat das noch gesagt, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Ich glaube, Karl Valentin. Es hat sich noch nicht rumgesprochen, dass der künstlerische Beruf eigentlich sehr hart, sehr anstrengend, oft sehr einsam ist und auch eine Menge intrinsische Motivation schon hervorruft. Aber das ist überall so. Das ist beim Eislaufen so, das ist also beim Sport so. Und am Ende ist es in jedem Beruf so. Also wer wirklich professionell einer Sache nachgeht, Schönberg hat gesagt, Kunst kommt nicht von Können, sondern kommt von Müssen. Und so ist es eigentlich mit jeder professionellen Disziplin. Jemand, der etwas sehr leidenschaftlich machen möchte, der muss das machen. Der sagt nicht, will ich jetzt das machen? Also die sind dann nicht ambivalent, sondern sind sehr klar und sagen, ich muss das unbedingt machen. Das ist mein Thema, das möchte ich machen. Und so kommt am Ende dann möglicherweise auch der Erfolg. Letzte Fußnote dazu. Manche werden darüber natürlich auch verkrampft und wollen das unbedingt machen, wollen und werden dann so verkrampft, dass sie, sagen wir mal, die leichte Herangehensweise, die man an einen künstlerischen Beruf auch braucht, ein bisschen vergessen und dadurch durch das Verkrampftsein dann im Grunde auch sich selber Schwierigkeiten machen. Das ist der große Grad, dem man bei einem künstlerischen Beruf begegnen muss. Und was man auf der Geige permanent trainiert, ist, dass man spielerische Portamenti, Glissandi, Ritardandi einübt bis zum Erbrechen. Auf der Bühne ist aber so dastehen muss, als wäre es einem gerade eben eingefallen.
Ich bin ja recht viel in der Kunstszene unterwegs und da gibt es so Statistiken, dass ungefähr 70% der Künstler, und es kommen ja jedes Jahr hunderttausende Absolventen auch wieder dazu weltweit, dass 70% davon nicht leben können. Wie ist das denn in der Kunstbranche, in der Musikbranche?
Ja, Wilhelm Busch hat gesagt, oft kennt man wen, der Bilder malt, nur selten den, der sie bezahlt. Das ist natürlich unnachahmlich ausgedrückt, aber was so humorvoll klingt, hat natürlich einen wahnsinnig ernsten Hintergrund. Also wenn man mal die Daten der Enquete-Kommission Kultur in Deutschland, die ist schon relativ alt, die Untersuchung, sieht, dann ist das Jahreseinkommen, was schätzt du, was ist ein Jahreseinkommen eines Künstlers in Deutschland, also alle Künste zusammengenommen,
wahrscheinlich
erhoben von der Künstlersozialkasse?
Wahrscheinlich wenig, ich sag mal 2.000.
Pro was?
Pro Monat.
Mhm. Ja. Nee, ist doch viel weniger. Es ist 12.000 Euro. 12.000 Euro. Ja. Das ist also nicht mal zum Sterben zu viel. Also es ist wirklich nichts, also wenig. Und daher ist halt die Frage, wie kann man eigentlich den künstlerischen Nachwuchs sichern, wenn die Perspektiven so schlecht sind? Wir reden jetzt hier wohlgemerkt von einem Durchschnittswert. Natürlich gibt es wahnsinnig viele Künstler, die irgendwie auch schon irgendwie davon leben können. Und dann gibt es eine kleine Zahl, die sehr gut davon leben können. Und so ist es nun mal. Wenn man Erfolg am Markt hat, ist es leichter. Trotzdem sollten wir auch also die Regulationsmechanismen, der staatliche Regulativ sollte schon schauen, dass das künstlerische Dasein nicht per se ein selbstausbeuterisches Gebaren ist. Wie tut man das? Es gibt natürlich Instrumente wie die Künstlersozialkasse, es gibt Mindesteinkommen, all solche Sachen. Am Ende glaube ich aber, dass viel mehr bewirken würde, wenn die Rahmenbedingungen für einen Kulturstaat, für ein öffentliches Wesen, was Kunst und Kultur befördert, stark ist. Dass also klar ist, dass es zum gesellschaftlichen Leben dazugehört, dass man diese Angebote vorhält. Und diese Infrastruktur, ich nenne sie immer kulturelle Infrastruktur, zieht ja dann auch letztlich sekundäre Angebote nach. Also Labels, Katalogmacher, Kinos, Ausstellungsmacher, Kuratoren, ne? Das ist alles der Sekundärmarkt, der sozusagen von der kulturellen Infrastruktur profitiert. Auch die Kulturwirtschaft selbst nebenbei. Also das ist derjenige Wirtschaftsbereich, der im Grunde kulturelle Produkte zum eigenen Kerngeschäft zählt. Verlage, Kinos etc. Die machen übrigens in Europa eine Bruttowertschöpfung aus, die höher ist als die chemische Industrie.
Du sagst ja auch, dass man sich als Künstler und Musiker als Unternehmer verstehen muss. Also man muss sich auch um Steuern kümmern können, um Rechnungen und so weiter. Ganz wichtige Themen, die man aber nicht lernt.
Genau. Also meinen Studierenden sage ich ganz oft, also kümmert euch darum mal, was eigentlich der Unterschied zwischen Einkommen und Mehrwertsteuer ist. All solche Sachen. Also man ist Unternehmer, man ist Einzelunternehmer. Andere Künstler, die es dann wirklich sehr weit gebracht haben, wie Olafur Eliasson, jetzt mal in der bildenden Kunst, sie haben richtige Unternehmen, da stecken also viele, viele Mitarbeiter dahinter. Das ist dann was ganz anderes. Ja? Die handeln dann tatsächlich dann wirklich auch als Institution. Aber in der Regel sind die Künstlerinnen und Künstler sind Einzelunternehmer, die sich um alles kümmern müssen, um Freibeträge in der Einkommen- und Umsatzsteuer, um das Selbstmarketing, um Social Media. Also wenn ich also an der Hochschule bin und die Studierenden mich fragen so, ja, was soll ich als nächstes machen? So nur üben oder kommt dann die Agentur, die mich dann hired und sagt, mach mal die erste CD, finanzieren wir dir. Ne? Diese Arten von Impressarien gibt es nicht mehr. Man muss das alles selber machen. Und Leute, die auch so, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, Anne-Sophie Mutter, die hat verstanden, dass sie mindestens am Tag bestimmt 2 Stunden sich für das Marketing und Selbstmarketing nehmen muss. Ja, das ist einfach so. Ist das gut so? Weiß ich nicht, aber in jedem Beruf, auch wenn man Wurst verkauft, muss man sich um Marketing kümmern, selbst wenn man mit Liebe Fleischer ist. Ja, das muss man einfach machen und es kann auch Spaß machen, nebenbei gesagt, wenn man seine eigene Marke erfindet, seine eigene Marke kreiert, die Marke Manuel Koch weiterentwickelt und so weiter. Das sind eigentlich selbstoptimierende Prozesse, die zu einem Unternehmen ganz normal dazugehören.
Hat Social Media auch das Bild eines Künstlers verändert?
Also erstmal hat Social Media das Leben von Künstlerinnen und Künstlern verändert, weil sehr viel stärker mitgedacht werden muss, wie das eigentlich in den sozialen Medien funktioniert. Früher war das so, dass die Labels, Deutsche Grammophon, Sony etc. weiter, die haben im Grunde Künstler angeschaut, dann auch aufgebaut, ein bisschen vermarktet mit ihren Releases und so weiter. Heute passiert das anders. Die gucken, wer läuft denn eigentlich schon auf Social Media gut und dann werden diejenigen geheiert und geklickt. Das finde ich zum gewissen Maße brenzlig, weil damit die Verantwortung für die Entwicklung eines Künstlers ausschließlich auf den Künstler abgewälzt wird. Ich finde es schon okay, dass der Künstler im Wesentlichen dafür selbst verantwortlich ist. Ich finde es aber schwierig, dass ein Künstler sich nicht auch mal Fehltritte erlauben kann, wo es eben dann mal runtergeht mit den Klicks oder whatever. Weil man ja wirklich mal, wir kennen es ja alle, nicht? Auch als junge Menschen, man macht auch mal Blödsinn. Ne? Wenn ich überlege, dass ich mich früher auch im Studium irgendwie als Paganini verkleidet habe und irgendwo da bei der Vereins- und Westbank.
Gibt es die Fotos noch?
Ja, genau. Ja, können wir mal austauschen gerne. Das war natürlich Blödsinn, aber ich fand es damals spannend, lustig und whatever. Man macht eben seine Dummheiten und man muss sich auch ein Stück weit ausprobieren können. Und das Netz verzeiht da wenig, muss man ehrlicherweise sagen. Und deswegen finde ich, dass ja jeder eine Chance hat, auch beraten zu werden von Leuten, die erfahren sind. Und deswegen mache ich das auch wirklich oft und gerne, dass ich mit den Künstlerinnen und Künstlern, mit denen wir im Siemens Arts Programm zusammenarbeiten, also die vielleicht auch mal vorgespielt haben und sehr individuell von uns dann auch beraten und gefördert werden können, dass wir da natürlich auch darauf hinweisen, was kannst du machen, was solltest du machen, was möchtest du machen, vor allem auch Fragen stellen. Wo möchtest du denn eigentlich am Ende sein? Was ist dein Beruf? Wofür brennst du? Habe ich leider an Hochschulen auch schon gehört, die einfach sagen, ja, ich will eine Orchesterstelle haben, das war's. Das ist für mich jetzt nicht der oberste künstlerische Approach, nicht wegen Orchesterstelle, sondern weil eigentlich ein Künstler immer ein inhaltliches Anliegen haben sollte und kein Statusanliegen haben sollte zunächst mal.
Weil du über junge Talente gesprochen hast, wir haben natürlich auch ein junges Talent heute hier.
Ach, hör auf.
Reiner Zufall, Yumi Samponi, sie ist eine italienisch-japanische Geigerin. Sie hat schon in Modena, London und aktuell hier in Berlin studiert sie, in der Barenboim-Said-Akademie, gleich hier um die Ecke. Und sie spielt ein Stück, das als eines der schwersten Geigenstücke der Welt gilt, Die letzte Rose von Heinrich Wilhelm Ernst. Genau. Und wir hören uns mal an, was sie uns vorspielt. Es wird nicht lange dauern, aber das genießen wir. Herzlich willkommen, Yumi Samponi.
Thank you.
Yumi Sampone. Es klingt so locker flockig, aber um das so hinzukriegen, muss man wahrscheinlich sein ganzes Leben der Geige gewidmet haben.
Genau. Oft sind Dinge, die sehr einfach klingen, gar nicht so einfach. Man hat ja so leicht gehört, dass dieses Thema dort von einem Pizzicato aus der linken Hand begleitet wird. Das ist eine spezielle Technik, die Paganini auch gerne benutzt hat. Dadurch kommt nochmal eine extra Stimme rein. Und man hat ja leider nur zwei Hände. Mhm. Und wenn man diesen polyphonen Gedanken da tragen möchte, dann sind da schon eine Menge Stimmen, die da man zusammen im Kopf bewegen muss. Das wird nachher das Stück noch, ich habe es im Studium auch gespielt, also es wird noch viel virtuoser, da kommen also wildeste Sachen drauf, von Doppelgriff, Flageolets bis irgendwas. Das fordert dann wirklich alle Kraft, würde diesen Rahmen wahrscheinlich jetzt sprengen, aber es ist ungeheuer schwierig. Und ihr habt gesehen, mit welchem Zauber sie das gemacht hat, dass es am Ende dann doch leicht und flockig, hast du so gesagt, klingt. Das ist dann eben die große Könnerschaft, die man erreichen muss. Heinrich Wilhelm Ernst kennen viele nicht, hat auch den R-König vertont für Geige. Wer das von Schubert kennt und sieht, wie die Pianisten da in den Oktaven arbeiten müssen, der weiß, dass das auf der Geige gespielt nochmal doppelt schwer ist. Also kann ich sehr empfehlen an die Hörerschaft, mal Heinrich Wilhelm Ernst, den R-König in die letzte Rose, lohnt sich's mal zu hören.
Wie findet ihr denn die Talente oder finden die euch? Ist das so eine Mischung?
Naja, also oft ist es so, dass wir auch mit verschiedenen Institutionen, mit denen ich auch, sagen wir mal, institutionell verbunden bin, sei es mal Kuratoriumsmitgliedschaft oder so, zum Beispiel Stiftung Musikleben Deutschland oder Barenboim-Said-Akademie, dass wir dann natürlich gucken, wie können wir dann eigentlich bestimmte Talente unterstützen. Und ja, dann gibt es vom Siemens Arts Programm, von meinem Team, die Kollegen sind ja auch teilweise hier, die organisieren dann wirklich eine großartige Audition, wo man ganz speziell schaut, bestimmte Skills abruft, die für diesen besonderen Zweck, den wir aus unseren Projekten daraus anstreben, braucht. Also ich nenne mal ein Beispiel, jetzt mit der Yumi spiele ich dann jetzt in Bulgarien. Das ist beim Warner Festival.
Zusammen mit Yumi?
Mit Yumi, genau. Das, hatte ich was anderes gesagt?
Nee, aber du hast es nicht gesagt.
Ach so, ja, so habe ich es verstanden.
Aber ihr spielt zusammen.
Richtig. Ich wollte ja nochmal, wie sich diese Systematik, wie die entsteht mit den Künstlerinnen und Künstlern, mit denen wir arbeiten. Also da gab es eine Audition mit der Barenboim-Said-Akademie, haben wir dann uns ein paar angeschaut, so 6, 7, 8 Künstlerinnen und Künstler und mit dem speziellen Profil in dem Fall ein bestimmtes Stück von Mozart, also die Musik der Konzertanten, einzuüben und zu zeigen. Es gibt nämlich zwei Konzertanten, die meisten kennen nur die Es-Dur-Konzertante und es gibt noch eine A-Dur-Konzertante. Ich erspare euch jetzt die Einzelheiten, aber Tatsache war, wir wollten Streicher finden, Geige, Bratsche und Cello, die eben das besonders gut können, weil wir sie dann auf dieses Festival in Bulgarien mitnehmen. Da wird dann unter meiner Leitung mit dem Wiener Kammerorchester da ein Konzert stattfinden, was auch größere Beachtung findet, weil das Warner Musikfestival ist eines der ältesten in Europa, über 100 Jahre alt, hohe Tradition. Hinzu kommt, dass ich es auch wichtig finde, dass wir mal nach Bulgarien den Blick richten, weil Bulgarien in diesem Jahr gerade den Euro bekommen hat. Und ich finde als besonderer Pro-Europäer, dass wir wirklich schauen sollen, dass die europäischen Staaten hier, dass da genau hingeschaut wird und wir auch zusammenhalten. Das heißt natürlich auch kulturelle Verbindung. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Casting hat dafür geführt, dass wir eben mit Yumi und noch mit zwei anderen Künstlern dann dieses Konzert bestreiten. Und da freue ich mich schon ungeheuer drauf. Und wird mit Sicherheit interessant.
Sie hat die Geige schon eingepackt.
Wahrscheinlich, weil sie jetzt üben geht, um für Warner zu üben.
Sie geht hier nebenan gleich in die Akademie, die ja wirklich nur ein Katzenwurf hier entfernt ist. Und manchmal kommen auch so ein bisschen die Übenden rüber, wenn die Fenster auf sind. Das ist ganz schön.
Stimmt. Jetzt weiß ich auch, als du diesen Salon gegründet hast, deswegen, weil die Barenboim-Said-Akademie so in der Nähe ist.
Das stimmt. Und die Staatsoper natürlich auch.
Und die Staatsoper. Genau.
Das ist super, weil da hat man dann nur mal schnell 3 Minuten vor Beginn, läuft man rüber.
Ja, aber um das nochmal abzuschließen, für mich ist es eine besondere Freude, wirklich mit Talenten, herausragenden Talenten, die am Anfang ihrer Karriere stecken, dann solche Dinge zu entwickeln und ihnen dann auch ein bisschen was von meiner Kenntnis weiterzugeben. Das haben wir auch neulich mit einer 12-jährigen Cellistin gemacht, Charlotte Melkonian, mit der ich in der Carnegie Hall gespielt habe. Das ist natürlich ein Riesenerlebnis. Also wenn ich die heute treffe, sagt sie, sie will das unbedingt nochmal machen. Das war once in a time. Und was gibt es denn Schöneres, als wenn später vielleicht junge Erwachsene sagen, mein prägendes Erlebnis ist, vom Siemens Arts Programm unterstützt, ein Debüt in der Carnegie Hall zu haben. Ne? Und das ist doch wunderbar. Und das werden Sie nicht vergessen. Und deswegen kann ich nur raten, diese Things You Can't Buy-Themen sind neben Geld auch eine schöne Sache.
Weil ich vorhin schon über das Musical bei mir an der Schule gesprochen habe. Wir haben mal in der Berliner Philharmonie gespielt. Und da stand ich dann auch auf der Bühne. Und das sind
mit Geige?
Momente, nee, da habe ich gesungen. Jekyll und Hyde Musical, das sind so Momente, die man halt auch wirklich nie vergisst, auch wenn ich da schon 18 war und das natürlich für mich jetzt kein Berufswunsch war, aber es sind ganz tolle Momente.
Ja, unbedingt. Und damit erübrigt sich eigentlich die Frage vom Anfang, brauchen wir Kunst oder Kultur? Hast du sie selbst beantwortet?
Wie war das bei dir? Du hast ja Medizin und Musik studiert. War dann irgendwann klar, in welche Richtung es dann doch eher geht?
Ja, das war dann klar, aber ich hab ein paar Jahre gebraucht, also sicherlich nicht in der ersten Dekade meines Lebens, sondern mit Sicherheit 20 Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass es Menschen gibt, die in der Tiefe funktioniert und Menschen gibt, die in der Breite funktionieren. Ich funktioniere in der Breite, weil ich so interessiert an verschiedenen Sachen bin, dass ich also interdisziplinär arbeiten möchte und auch Brücken zwischen verschiedenen Welten herstellen möchte. Ja, unter Ärzten gibt es ganz viele Leute, die Musik interessiert sind. Das interessiert mich aber viel weniger. Manchmal interessieren mich die Musiker, die an der Medizin interessiert sind. Aber im Wesentlichen interessieren mich offene Menschen, die neugierig auf den Bereich des jeweils anderen sind. Und das ist spannend. Und ich habe dann irgendwann gesehen, dass es Menschen gibt, die das vortrefflich machen. Da gab es einen Dirigenten, der hieß Giuseppe Sinopoli, manche erinnern sich an ihn, großer Dirigent, auch großer Wagner-Dirigent, ist leider hier in Berlin an der Deutschen Oper vom Podium gekippt und war dann tot.
Ja, war für ihn vielleicht aber dann auch ein schöner Tod, oder?
Kann man so sehen, jedenfalls war er ausreichend dramatisch. Ja. Da würde ich jetzt eigentlich ungern nacheifern in der Weise, aber es war doch jedenfalls jemand, der war nämlich nicht nur Dirigent, der war selbst auch gelernter Arzt und hat später noch Anthropologie dazu gemacht, also eine Art Faustscher Universalgelehrter, dessen romantisches Lebensmodell ich irgendwo auch interessant fand. Ja? Und wer in der Breite funktioniert, der guckt halt in bestimmte Bereiche rein und sucht, wie er sie verbinden kann. Es war relativ klar früh, dass ich nicht Arzt werden würde, jedenfalls nicht professionell. Wenngleich ich heute sagen muss, dass die Skills, die ich da habe für meinen heutigen Beruf, immer noch irgendwo auch zu gebrauchen sind. Aber keine Angst, ich würde niemandem raten, sich von mir behandeln zu lassen. Das kann also lebensgefährlich sein. Also im musikalischen Bereich habe ich sicher Skills anzubieten, die ein bisschen safer sind.
Du bist ja dann irgendwann in die Politikrichtung gegangen und warst auch in der Beratung von Angela Merkel. Was hast du da genau gemacht?
Ja, in dieser Transformationsphase, wo mir die Breite sehr wichtig war, das hat sich durch einen Zufall ergeben. Auch da war es eine Chance, die Möglichkeit beim Bundespräsidenten mal zu spielen, hat dann dazu geführt, dass jemand meinen Lebenslauf sah und meinte, das wäre doch mal jemand, der irgendwo aus der Praxis die Bereiche Kultur und auch möglicherweise Wissenschaft so beurteilen kann, dass sie auch im politischen Umfeld oder im präpolitischen Feld wichtig sein könnte. Ich war dann auch Stipendiat der Adenauer Stiftung und dann war es irgendwie auch klar, dass da irgendwo eine Connection da war. Und ich wollte dann auch irgendwie sagen, ja, jetzt gebe ich auch da irgendwie ein bisschen was zurück in jungen Jahren. Hat man auch so eine Art romantische Vorstellung. Möglicherweise hat man gar nichts zurückgegeben, aber jedenfalls habe ich es versucht und habe da eben sehr, sehr viel gelernt, was das Thema Kultur- und Wissenschaftspolitik anbelangt. Habe ich also Handwerk gehört, was ich heute auch in meiner Funktion als künstlerischer Leiter, aber auch als Manager eines Programms, aber auch in der Stiftungslandschaft, in den Kuratorien und Ehrenämtern, in denen ich zu Hause bin, dann gebrauchen kann. Das ist also eine sehr gute Schule gewesen. Abgesehen war es natürlich interessant, einmal zu sehen, wie jemand wie Merkel da an die Sachen rangeht. Ich habe also auch ein bisschen gelernt, was heißt eigentlich politische Intrige. Auch solche Dinge braucht man. Nicht, dass man sie selber anwenden möchte, aber du musst lesen können, wenn einer am Aufkommen ist. Und ich weiß nicht, ob ich es kann, aber sagen wir mal so, ich bin vielleicht im Mittelfeld dessen, was das Lesen von herannahenden politischen Intrigen bedeutet.
Und Angela Merkel ist wahrscheinlich auch jemand, die in der Breite funktioniert.
Ja, so sehe ich das. Aber so muss eigentlich ein Bundeskanzler auch funktionieren. Warum? Weil er oder sie eben morgens Verteidigungspolitik, mittags Bildungspolitik, nachmittags Wirtschaftspolitik auf den Tisch kriegt. Und die Fachreferenten liefern einem dann solche Briefings. Ist ja auch so, ich kriege auch eine Menge Briefings, wunderbar. Du kriegst dann aber solche Briefings und musst dann am Ende ist es wie als Dirigent auch, du stehst dann auf der Bühne und bist einsam, weil am Ende musst du es rocken. Da kannst du dich nicht da verstecken und sagen, jetzt hat mir aber mein Referent, meine Referentin aufgeschrieben, es ist so, take it from there. du musst daraus was machen. Und das kann man von ihr sehr gut lernen, wie man aus einem Briefingstapel dann das Wichtige wirklich dann rauszieht und sagt, das ist jetzt der Spot, um den es wirklich geht. Und diesen Plot versuche ich jetzt über die Rampe zu bringen. Und da kommen jetzt wieder spannenderweise die künstlerischen Skills rein, weil alles, was ein Politiker, ein CEO oder auch ein sonstiger Leader aus irgendwelchen Bereichen braucht, ist eben auch künstlerische Kompetenz, wenn es darum geht, die Inhalte über die Rampe zu bringen. Und deswegen mache ich mit großer Faszination auch so Coachings und Seminare oder wie man das auch nennen mag, Schulungen, wo ich versuche, künstlerische Skills an kunstferne Gruppen heranzutragen, mit dem Ziel, dass sie ihre eigene Performance verbessern. Und um jetzt keinen Monolog zu halten, da geht es natürlich um Fragen wie Tonalität, aber auch wie Artikulation, wie Timing. Ne? Timing. Warum hat man an Leuten an den Lippen wie Helmut Schmidt gehangen? Ne? Der hat einfach ein wahnsinnig gutes Timing in seiner politischen Diktion. Diese berühmten Reden, ne? Da habe ich die Staatssekretäre angewiesen. Und das war richtig so. Ne? Das sind einfach so, das sind eigentlich musikalische Phrasierungsfragen, die ein Musiker relativ normal erscheinen, aber für viele, die jetzt vielleicht aus dem Controlling kommen oder so, erstmal fremd sind. Und wenn man das ein bisschen übt, Timing, die Reduzierung von Akzenten, ne? Nicht jedes Slide, nicht jeder Fakt ist bedeutsam. Wenn man zwei bedeutsame Facts nennt, ist das unter Umständen viel nachhaltiger, als wenn man 15 bedeutsame Facts nennt. Das sind alles musikalische Dinge, da kann man wahnsinnig viel von den Künstlerinnen und Künstlern lernen. Macht mir einen enormen Spaß, das zu vermitteln. Und umgekehrt lerne ich dann natürlich von den jeweiligen anderen auch eine Menge.
Ich habe schon gesagt, du bist der Leiter des Siemens Art Program hier in Berlin und München. Und ihr habt da ja auch ein Millionenbudget jedes Jahr, wofür du ja auch mitverantwortlich bist. Was macht ihr da genau?
Naja, ein Millionenbudget, also das ist es nicht. Es ist erstmal so, dass wir natürlich auch Kolleginnen und Kollegen haben in dem Arztprogramm, die aufgrund ihrer Profession dort mitarbeiten und einfach, weil wir wirklich ein super Team haben, was sich auskennt und was an dieser Schnittstelle Kämpfer für die gute Sache ist. Allein das ist schon mal, ich würde sagen, mal Millionen wert. Ja? Dann kommt natürlich etwas dazu, dass man schon auch ein paar Ressourcen bereitstellt bei den Programmen, an die wir gemeinsam im Team auch glauben. Nämlich an der Brücke zur Kultur und Wirtschaft, die uns nebenbei gesagt vor allem von Ernst von Siemens ins Stammbuch geschrieben worden sind. Der war nämlich gar nicht so blöd. Der hat nämlich gewusst, der war ein hervorragender Unternehmer, der wirklich das Unternehmen Siemens wirklich abskaliert hat. Der hat verstanden, dass ein Unternehmen, was auf Innovation angewiesen ist und Innovation auch produziert, dass man extrem auf den Output und den Input von kreativen Menschen angewiesen sind. Und er wusste, diese Kreation, diese Kreativität bekommt er auch von Kunst und Kultur, sicherlich auch aus Wissenschaft und Forschung, möglicherweise auch von Betriebswirten oder Legals, aber eben auch von Künstlerinnen und Künstlern. Deswegen hat er extrem die Nähe auch zu Geisteswissenschaften gesucht und hat damit viel Erfolg gehabt. Und deswegen kann ich nur raten, wenn man jetzt an Kunst und Kultur spart oder das alles wegkappt, dann kappt man auch den kreativen Zugang, die Ader sozusagen, die einem am Leben erhält, in gewisser Weise mit.
Und es heißt, ja. Aber es heißt auch, dass es nicht nur auf staatliche Förderungen ankommt, sondern eben auch auf private und große Konzerne haben da auch eine Verantwortung.
Ja, ganz besonders auf private. Also in der staatlichen Geschichte ist es ja gesetzlich teilweise verankert. Also da müssen wir jetzt ein langes Co-Seminar machen, was Länderverfassungen, da ist Kultur teilweise als Pflichtaufgabe deklariert. Im Bund ist es nicht so, in den Kommunen ist es wieder ganz anders. Also der Staat hat per se eine Aufgabe, auch den Kulturstaat zu fördern und zu schützen. Bei den Unternehmen gehört das nicht dazu. Allerdings sind wir heute auch nicht mehr irgendwie in den 50er Jahren, sondern haben uns auch, viele Unternehmen auch, einen Corporate Governance Kodex gegeben, wo natürlich ein nachhaltiges Handeln in bestimmten Bereichen dazugehört. Und bei uns gehört eben auch dazu, dass wir Kunst und Kultur als elementare Ressource der Gesellschaft verstehen und deswegen auch Investments in der Richtung betreiben. Das ist genauso wenig wichtig wie Sustainability, CSRD-Targets und so weiter. Das muss eigentlich ein Konzern, der 350.000 Menschen beschäftigt, machen. Deswegen ärgere ich mich eigentlich auch immer über die Googles und Co., die großen Hyperscaler. Warum? Weil habt ihr mal überlegt, kennt ihr Mitarbeiter mit Telefonnummer und Adresse, wo die sitzen? Habt ihr mal versucht, einen Google-Mitarbeiter oder so zu erreichen? Keine Visitenkarten, keine Telefonnummern, keine E-Mails. Die wollen nicht gefunden werden. Ich bin jetzt bewusst ein bisschen provokant, ne, damit wir nicht einschlafen. Ich finde es einfach, wir sind überall approachable. Uns findest du im Netz, wir mit meinem Team, wir sind da, wir sind ansprechbar, wir geben Rat und Tat. Und trotzdem ist der Börsenwert von Siemens deutlich geringer als der von Google. Und das finde ich einfach nicht fair, weil Unternehmen wie wir kümmern uns und sind da, und haben viel mehr Leute in Lohn und Brot als Google, die 50.000 beschäftigen und nicht gefunden werden wollen. Also nur abgreifen die Daten und den Output aus den Gesellschaften, aber nichts reingeben, finde ich einfach nicht in Ordnung. Und deswegen bin ich super stolz, dass Siemens das über so viele Jahre macht und trotzdem ein erfolgreiches Unternehmen ist.
Wir öffnen die Runde und gerne, wer Fragen hat, kann an Professor Stefan Frucht eine Frage stellen. Das Mikro nähert sich und kommt gleich hier um die Ecke. Und dann haben wir die ersten Fragen für dich, was ich auch gut finde, weil jeder kann hier natürlich auch unseren Experten und Gast fragen. Und das Mikro kommt schon geflogen und die erste Frage in der ersten Reihe hier vorne.
Vielen Dank für Ihre wirklich sehr wertvollen Informationen. Dieser Hinweis, dass ein junger Musiker, auch schon als Student, ein talentierter Student, ein Einzelunternehmer ist, ist, glaube ich, nicht sehr weit verbreitet. Das ist Ihnen noch nicht so bewusst. Es könnte sein, dass es auch schon manchen erst zu spät bewusst ist, weil sie oft mit ihrem künstlerischen Werdegang einfach sehr beschäftigt sind. Eine Marke als ein Cellist zu entwickeln, ist nicht das Gleiche, wie wenn man ein IT-Unternehmer ist, ein Startup. Oder was kann da das Besondere sein? Also was, in welcher Art und Weise meinen Sie das, dass das eine, dass man auch als Einzelunternehmer, ein Künstler, als Marke gefunden wird, als da muss man was Besonderes haben?
Ja, richtig, danke. Sie haben die Antwort selbst gegeben. Man muss als Künstler etwas Besonderes sein, um auch als etwas Besonderes wahrgenommen zu werden. Also weit verbreitet ist sicherlich die Erkenntnis, dass man als Künstler sehr gut in seinen Skills sein muss, mit Sicherheit. Aber allein das reicht eben nicht mehr. Man muss eben auch die geeigneten Marketingwege finden, um diese Skills und dieses Können an den Mann, an die Frau zu bringen. Es gibt so viele Künstler, die so talentiert sind, die nie im Leben gefunden werden. Deswegen machen wir im Übrigen im Siemens Arts Programm unseren Siemens Opera Contest nicht in Italien, wo es viele Opernsänger gibt, nicht in Deutschland, wo es viele gibt, auch nicht in Frankreich, ne? Das große deutsch-französische Wiener Klassikrepertoire oder auch, nein, wir machen es in der Türkei. In der Türkei wird man das niemals vermuten, aber auch dort gibt es talentierte Leute und da sitzen möglicherweise Menschen in Anatolien, die wunderbare Skills haben und auch sich toll entwickeln können, aber nie gefunden werden. Und denen geben wir eine Chance, sich mal zu zeigen, zu entwickeln, und dann bleibt von, naja, lass es eben mal 50 Kandidatinnen und Kandidaten sein, bleibt aber mal ein, zwei übrig, die es dann an die Opera Garnier schaffen, wie in unserem Fall, und dort ins Ensemble aufgenommen werden. Und es wäre doch schade, wenn diese Menschen nie einen Weg finden würden. Das heißt aber auch, dass sie a. gefunden werden müssen und b. letztlich ihre Marke auch selbst entwickeln müssen. Ich glaube, dass Kunst nicht ein Produkt ist wie viele andere, ganz sicher nicht. Aber es ist auch ein Produkt, was am Markt entweder Erfolg verspricht oder eben Misserfolg verspricht. Im günstigsten Falle wird aus einem Misserfolg auch mal wieder ein Erfolg. Wie viele Wettbewerbe kennen wir, ob wir die Musiker Prokurelic oder sonstige kennen, die also an Wettbewerben nicht gewonnen haben und aufgrund dieses Nichtgewinnens einen Skandal ausgelöst haben und von da aus weltberühmt geworden sind. Auch das kennen wir. Wir kennen aber auch Fälle, die schön verlaufen für uns, zu Lebzeiten aber tragisch geendet haben. Von Franz Schubert weiß man, dass er seine letzten großen Symphonien, unter anderem dabei die unvollendete, die große C-Dur, nie selbst gespielt oder gehört hat. Kann man sich das vorstellen? Ein Stück, was weltweit jeden Tag x-mal aufgeführt wird irgendwo, hat dieser Mensch nie erlebt. Er ist arm, in Krankheit, einsam gestorben. So, das gibt's eben auch. Und wie leicht wäre es gewesen, wenn so ein Talent erkannt worden wäre und man ihn gefördert hätte? Er hat selbst aber eben vorgezogen, vielleicht für sein Marketing nicht viel zu tun, sondern ist auf Wanderschaft gegangen und hat sich einsamen Wegen zugewendet, was wunderbar ist, hat vielleicht auch Pech gehabt. Ich will damit nur sagen, in das Studium reinzugehen mit der Erwartung, dass allein die künstlerische Fähigkeit reicht, um erfolgreich zu sein, ist ein Trugschluss. Das kann in Ausnahmefällen funktionieren, aber in den allerseltensten Fällen ist es so.
Jetzt, Dag, nochmal angeknüpft, bevor wir weiter hier mit dem Publikum machen. Jetzt haben wir neben Social Media auch noch die KI. Und die KI hat in der Kunst und auch in der Musik, glaube ich, sehr viel verändert.
Ja, das ist ein neueres Feld, was wir auch intensiv beackern. Hat neulich mal den Moritz Eggert zu Gast, ganz großartiger Komponist, zeitgenössischer und auch an der Musikhochschule München tätig. Der meinte, 80% seiner Kolleginnen und Kollegen würden den Job verlieren durch KI. Soweit würde ich nicht gehen, weil KI auch neue Chancen bietet. Allerdings muss man erst mal sehen, wo die Chancen dann eigentlich liegen. So, und allein das rauszufinden, ist wie beim Arzt, der irgendwie aufmacht und sagt, was habe ich denn hier eigentlich, wo ist denn jetzt eigentlich das Problem? Ja? Hat man häufig, ne? Man hat unklare Bauchbeschwerden, fragt mal die Bauchchirurgen alle. Ne? Dann wird aufgemacht einfach, weil man irgendwann nicht mehr weiß, was ist denn da jetzt und auch keinem CT und keinem MRT mehr traut, dann wird halt laparoskopiert oder aufgemacht. So, und dann sieht man irgendwann im Situs, aha, das ist denn das Problem eigentlich. Da sind wir im Moment noch. Wir haben einen Befund und sehen, da gibt es enorme Veränderungen. Manche mit Magen knurren, manche mit super Chancen witternd. Du musst jetzt aufmachen und gucken, was ist denn eigentlich drin in dem Wunderbauch. Und da sind viele Künstlerinnen und Künstler noch dran. Ich selbst glaube eigentlich eher an die Chancen von KI. Ich glaube aber auch, dass man mit allen Dingen, die Chancen beinhalten, auch umgehen lernen muss. Wer also vom 10-Meter-Brett springen möchte und diese Herausforderung sucht, das macht sicherlich viel Spaß für viele, aber man muss auch lernen, dass das Aufprallen wehtun kann. Deswegen muss man sehen, wie man aufkommt, muss man lernen. Und deswegen finde ich, in den Schulen kommt viel zu kurz eigentlich der Unterricht, obwohl sonst die Lehrer auch können, die sind ja selber herausgefordert, was eigentlich KI nicht nur für Risiken hat, sondern welche Chancen man auch damit wahrnehmen kann, abgesehen davon, dass man vielleicht irgendeine Klausur abschreiben kann oder sowas, sondern wirklich die Chancen auch erarbeitet, wo die liegen. Und da gibt es eine ganze Menge.
Bevor wir auch nochmal die nächste Frage haben, gleich nochmal einen Punkt, weil das ist mir auch gleich eingefallen. Ihr habt ja bei Siemens auch den Pergamon-Altar digitalisiert. Das ist ja auch so eine KI, die man befragen kann und dann zeigt so ein bisschen, wie das damals um den Pergamon-Altar drumherum aussah.
Ja, da steckt in der Tat auch ein Large Language Modell dahinter. Warum? Weil wir schon glauben, dass in der Museumspädagogik heute die Wahrnehmungsangebote anders laufen müssen. Die sollten also nicht frontal von links nach rechts laufen, sondern sie sollten optimalerweise interagieren. Jetzt kamen zwei Dinge zusammen. Wir haben es am Anfang schon gesagt, dass das Pergamon-Museum lange jetzt dann auch zu ist und jetzt teileröffnet wird. Und dieses berühmte Weltkulturerbe aus meiner Sicht eben tendenziell zugänglich gehört. Ja? Und daher haben wir uns gesagt, im Team waren ganz tolle Ideen, auch aus dem Team kamen da rein, das war wirklich faszinierend, dass wir wirklich das in eine Game Engine überführen, übrigens in Zusammenarbeit mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die das ganz klasse fanden. Und dass wir am Ende dann nicht nur sehen, wie war es denn früher, sondern auch sehen können, wie ist es dann jetzt aktuell, wenn man in einer Webversion dreidimensional den Gigantenfries wirklich sehen kann und jede kleinste Ecke ranzoomen kann und sehen kann, wie das eigentlich aufgebaut ist. Und Ad 3, was diese Installation dann noch leisten wird, ist, dass man sich mit einem Avatar tatsächlich individuell austauschen kann über die Frage, was hat denn der Dionysos eigentlich für eine Bedeutung gehabt? Wieso haben die Götter und Titanen so ausgesehen? Und die KI antwortet eben gespeist aus dem Wissen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, wirklich mit formidablem Content, individuell auf die Fragen. Man kann sich also mit dieser Person unterhalten und das macht einen ungeheuren Spaß. Man fühlt sich wie in die Zeit zurückversetzt.
Ein ganz wichtiges Projekt. Weitere Fragen an Stefan Frucht, hinter mir ist zum Beispiel, ja.
Ja, hi, Daniel Jochum, ich studiere Orchester dirigieren an der Universität der Künste, also quasi auch ein Kollege mehr oder weniger. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass für den Staat Kunst und Kultur eine Pflichtaufgabe sind, während es für private Unternehmen eigentlich nicht so ist. Und manche engagieren sich da, andere weniger. Google gar nicht oder
gar nicht stimmt auch nicht.
Gar nicht stimmt auch aber nicht. Aber meine Frage wäre trotzdem, wie kann man es schaffen, die Unternehmen und den Privatsektor noch mehr dazu zu bewegen, da mehr Geld in die Hand zu nehmen, gerade angesichts der Kürzungen, die wir zum Beispiel jetzt gerade auch in Berlin haben, 10% pauschal, da einfach reinzuspringen?
Das ist eine sehr gute Frage, die man natürlich auch pauschal nicht beantworten kann. In anderen Kulturkreisen ist es leichter, Zugang zu finden, in manchen noch schwerer. Mein Haupterkenntnis ist die, dass man Leute nicht zwingen kann zu etwas, sondern dass man sie begeistern muss. Und Leadership heißt heute auch gar nicht mehr, irgendeine Funktion zu bekleidern, sondern Leadership heißt create Followership. Ja? Das heißt, du musst irgendwie die Leute begeistern dafür, für deine Sache mitzumachen. Und das ist das Zauberwort Partizipation. Ein CEO, ein Steuerberater, eine Krankenschwester, wer auch immer, der abends oder die abends ins Konzert geht, mag Interesse daran haben, da einfach mal abzuschalten, zuzuhören. Die meisten haben aber Interesse herauszufinden, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Was spielt für mich dieses Konzert jetzt gerade für eine Rolle? Und deswegen finde ich immer so fantasielos, wenn manche Intendanten auch sagen, ihr müsst unbedingt kommen, wir haben das tolle Programm und dieses Programm ist so sensationell. Das mag ja sein, aber was hat es mit den Leuten zu tun? So, und meine Antwort ist eher, nimm mir denn eher mal ein Stück, was da vielleicht gespielt wird, lade ihn mal zu einem Dirigenten-Workshop ein, sag, kommt mal mit, wir üben das jetzt mal zusammen ein, das Stück, ihr dürft mal vor ein Orchester treten und mal versucht, dieses Stück, zumindest den Anfang, mal entweder zu dirigieren oder auch ein Schauspiel, machen wir bei den Salzburger Festspielen.
Darf ich auch mal dirigieren?
Ja, du darfst auch gerne mal kommen, genau. Oder als mit einem Regisseur zu arbeiten, einer Regisseurin, die sozusagen ein Opernstück einübt, mit denen als Hauptpersonen. Und du glaubst gar nicht, was das für einen Unterschied macht, wenn die Leute sich vorab aktiv mit diesen Stücken auseinandergesetzt haben und dann ins Konzert gehen und singen, ah, oh, da kommt meine Stelle, das habe ich doch geübt. Und was, die machen das so? Wie schafft das dieser Sänger, diese Sängerin zeitgleich zum Schlag dann zu spielen? Das hat ein ungeheures Faszinosum, die gehen dann da raus und das Erste, was sie sagen, rufen zu Hause an, sagen, weißt du was, Schatz, lass uns mal ins Konzert gehen und nimm die Kinder gleich mit.
Hier hinten ist eine Frage auf der anderen Seite. Das Mikro kommt. Nein, auf der rechten Seite.
Ja, Luca, mein Name. Ich würde sagen, ich bin kunstinteressiert vor allem. Und als junge Stimme auch in der Runde habe ich die Frage, ob Sie etwas dafür zu sagen können oder Gedanken dazu haben, weil, und da kann man sich auch schon drüber debattieren, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich mit jungen Menschen in meinem Alter rede, dass tendenziell das Interesse an Kunst oder verschiedenen Arten der Künste nachlässt. Das, also kann man sich ja, wie gesagt, drüber debattieren, aber so im Breiten ist das so ein bisschen mein Gefühl. Haben Sie Gedanken dazu, wie wir da vorgehen können, beziehungsweise was kann man machen, um dieses Interesse zu erhalten?
Mhm. Auch das ist eine sehr wichtige Frage. Ich glaube, wenn ich den Rücken zudrehe, also es ist ja so, keiner, der ernsthaft Kulturmanagement betreibt oder verantwortlich ist für eine Kulturinstitution, kann sich der Frage entziehen, wie erreiche ich junge Zielgruppen? So. Und da gibt es viele der älteren Kollegen oder auch gleichaltrige Familien, die glauben, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und glauben, was die junge Generation von heute wirklich mag. Ich gehöre da nicht dazu. Ich versuche einfach mit denen zu sprechen und sie mal zu fragen. Das ist auch übrigens ein Grund herzukommen, weil ich weiß, kommen viele junge Leute, die irgendwie Anregungen haben. Diesen Austausch suchen wir im Siemens Arztprogramm laufend. Und wenn wir, eigentlich müsste man für diesen Austausch bezahlen, weil man diese Skills aber auch sowas wie dringend braucht fürs Überleben. Deswegen also danke für den Input. Ich kann nur nicht ganz teilen die Analyse, dass generell die junge Generation nicht dafür approachable ist. Wir machen da eigentlich eher einen gegenteiligen Erfahrung. Es ist nur eben nicht vielleicht der klassische Weg, so wie man ihn kennt, dass man sagt, so, jetzt habe ich ein bisschen Geld, sammle ich mal Kunst oder ich gehe in eine Galerie. Sondern es ist vielleicht dann eher der Street-Art-Künstler, der einen irgendwie fasziniert oder man findet irgendwie in den Social Media irgendeine von mir aus auch KI-generierte Skulptur, wo man sagt, wow, was ist denn das jetzt? Oder dass man Dinge in anderen Kontexten plötzlich erlebt, die einem aufhorchen lässt. Insofern möchte ich da gar nicht so pessimistisch sein. Meine Erfahrung ist aber auch, dass viele der jüngeren Generation eben auch sehr online abgelenkt sind, dass sie für klassisch analoge Medien einfach viel weniger Zeit haben. So, und natürlich, als ich zur Schule ging, danach hat man halt ein bisschen Sport gemacht und dann hat man Instrument gespielt und dieses Vereinsleben, was man da gemacht hat, das gehört einfach zu einer bürgerlichen Erziehung dazu. Heute mit der Ganztagsschule und dann eben der medialen Ablenkung ist es gar nicht so leicht, einfach Zeit dafür zu finden. Deswegen hat mal ein kluger Kultur- und Kultusminister gesagt, die Ganztagsschule ist keine bildungspolitische Errungenschaft, sondern eine familienpolitische Notwendigkeit. Das ist gar nicht so dumm, weil natürlich klar ist, dass wir heute wollen, dass alle Ehepartner arbeiten, dass sie, also dass beide alle gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihre Karriere fortzusetzen. Gleichzeitig muss aber geguckt werden, dass man sich um den Nachwuchs irgendwie kümmert. Und da ist es halt schwer geworden, Angebote so zu stricken, dass Erziehung, Familie, Schule, Vereinsleben unter einen Hut gebracht wird.
Gibt es irgendwelche Zahlen, wenn man Musikschulen sieht, dass heute weniger Leute Geige spielen als vor 20 Jahren oder sowas?
Das gibt es bestimmt. Ich kenne sie jetzt in der Pauschalität nicht. Ich weiß nur, dass wir ungeheuer viele Chöre in Deutschland haben und dass der Wille, sich zu befassen, schon groß ist. Und dass vor allem gerade auch in weniger dicht besiedelten Bereichen ein Zugang zur Musikschule oft gar nicht da ist. Also du findest gar keinen Platz in der Musikschule. Und wenn, dann gibt es zu wenig Lehrer. Und wir haben ja gerade auch dieses Musikschullehrerurteil gehabt, was sehr problematisch ist. Und viele wissen das gar nicht. Viele Musikschulen in Deutschland, ich habe nämlich neulich Festredner bei dem Deutschen Musikschultag in Bamberg irgendwie so. Ne? War super. Ich habe jedenfalls eins gelernt. Die Musikschulen sind heute gar nicht mehr alle in staatlicher Trägerschaft, sondern die Hälfte der Musikschulen sind Schulen, Anstalten des öffentlichen Rechts. Die Hälfte sind als Verein gegründet, dass sich irgendwelche Kommunen sagen, okay, wir wollen eine Musikschule haben, wir können es nur als Verein irgendwie gründen. Das wusste ich auch nicht. Das heißt aber natürlich, dass die Bestandsgarantie, wenn es so ein Verein ist, viel geringer ist, als wenn das jetzt eine staatliche Behörde ist. So, und deswegen kann ich nur sagen, also gehen wir mit dem Kleinod Kultur im Allgemeinen und mit unserem Nachwuchs im Besonderen so verantwortungsvoll um, dass die jungen Leute ein interessantes, kulturell geprägtes Leben erfahren können und gleichzeitig die Gesellschaft aber, sagen wir mal, kompetente Menschen, auch gesellschaftlich kompetente Menschen heranzieht.
Und da sind wir vielleicht auch beim Anfang der Sendung, wo wir die Frage hatten, können wir uns Kultur oder wie viel können wir uns leisten, dass wir uns in Deutschland doch sehr viel leisten, was jeder auch vielleicht kostenlos konsumieren könnte.
Ja, also ich habe ja mitgenommen, auch in der Vorbesprechung, dass Kulturdebatten oft auf Social Media gar nicht gut laufen. Und das verstehe ich auch, weil es immer wieder darauf hinausgeht, wo ist denn eigentlich das Geld dafür? Und Jean Sibelius hat mal gesagt, über Kunst spricht man am besten mit Bankdirektoren, denn Künstler reden nur über das Geld. Finde ich auch ein bisschen zu schräg. Aber in Wahrheit ist die Verkürzung auf das Geld eigentlich viel führt nicht weiter. Was wir uns leisten wollen, heißt ja eigentlich auch, welches Leben wollen wir führen? Wollen wir ein Leben nur zwischen Nullen und Einsen führen? Wollen wir ein Leben führen, was wir uns ausschließlich vor dem Monitor stattfindet? Wollen wir uns nur noch digitale Erlebnisse gönnen? Oder wollen wir eben auch die analoge Faszination haben, wo Menschen sich treffen, lieben lernen, wo sie gemeinsame Gänsehaut entwickeln? Das wird sicherlich auch möglich sein, später mal, indem jeder seinen Second Life hat, seinen Avatar hat, indem man sich in virtuellen Räumen trifft. Auch diese Szenarien gehen wir durch, dass man spezielle selbst kreierte Settings schafft, indem man sich virtuell gemeinsam trifft. Das wird sicherlich möglich sein. Aber noch immer ist es nicht möglich, digitale Parfums zu entwickeln, digitalen Zauber, das, was in der Zwischenmenschlichkeit passiert, zu kreieren. Und deswegen glaube ich, dass zu einem sozialkompetenten Menschen eine kulturell-ästhetische Erziehung dazugehört.
Stefan, ein ganz wichtiges Thema müssen wir natürlich auch noch besprechen, der Bauzaun. Wer es nicht weiß, hier um die Ecke unter den Lindenecke Charlottenstraße steht seit vielen, vielen Jahren ein Bauzaun, auf den du ein Auge geworfen hast. Wir sehen auch ein paar Bilder. Stefan, was ist da los? Warum steht dieser Bauzaun da, ohne dass da mehr gebaut wird?
Ja, wenn ich das wüsste, dann müsste ich das Thema gar nicht angehen. Also ich hatte halt, weil ich häufig durch die Charlottenstraße mit dem Fahrrad gefahren bin und sie auch liebe, auch wegen der großartigen Staatsbibliothek natürlich, da steht tatsächlich seit 2006, glaube ich, Sommermärchen, steht ein Bauzaun. Der sieht genau so aus, wie er da ist. Hässlich, und da sind auch ein paar Schilder jetzt dran. Da sprießt noch das Grün, glaube ich, aus der Einigungszeit. Ich habe nie verstanden, warum die Charlottestraße so aussehen muss, wie sie jetzt aussehen. Eine der schönsten und wichtigsten Straßen von Berlin. Und da haben wir uns tatsächlich mit ein paar Menschen auch hier im VBKI-Kulturausschuss mal besprochen, überlegen, was können wir dagegen machen. Und ich habe damals bei einer Panel-Diskussion dem Senator Gäbler, der für Bauen zuständig ist, gesagt, komm, am Wochenende habe ich Zeit, lass uns den wegrauen. Wir ziehen ihn einfach zur Seite, mach mal mit. Ja, bin ich zuständig und auch Bezirksamt Mitte und so weiter. Ne? Und das ist genau das, was Berlin ins Grab bringt. Dieses, ich bin nicht zuständig, ich will es nicht, ich kann es nicht und es muss jemand anders machen. Es war tatsächlich so, dass es hieß, ja, dann muss erstmal ein Bebauungsplan her und wenn das ist, dann muss der Etat dafür her und dann muss auch noch die Grundwassergeschichte geregelt werden und alles Mögliche muss vorher kommen. Ich verstehe nicht, warum man sich so einen blöden Zaun einfach beiseite schien, wo einfach nur Leute jetzt parken. Und also dieses, was, als ich nach Berlin kam, da gab es so eine Freiheit, einfach mach mal, jetzt geh mal durch zur Philharmonie, einmal durch den Matsch gehen und dann war mal da. Ja, das hat einen gewissen Zauber gehabt und diese Art des freiheitlichen, komm, es geht los, das wünsche ich mir wieder. Deswegen haben wir solche kleinen Schildchen da rangebracht mit interessanten Slogan, haben uns dann als Künstlerkollektiv irgendwie die ungebetenen Zaungäste genannt. Und wer also möchte, kann diesen Verein gerne beitreten. Es ist kein wirklicher Verein, es ist eigentlich ein Gedankengut. Also alle, die Berlin weiter vorantreiben wollen und auch an Berlin glauben, so wie ich auch. Ich glaube ja an Berlin, weil ich die Stadt gerne auch mag. Aber wir müssen selber was tun und nicht der andere ist verantwortlich und wir. Sonst werden wir von denen bestimmt, die sagen, ich habe keine Lust, ich habe keine Zeit und ich kann nicht, ist immer die Schwester von ich will dich.
Das Lächerliche ist ja auch, dass diese Straße seit 20 Jahren da verstellt ist. Jetzt könnte man alles wegräumen, aber jetzt ist die Straße halt so kaputt und aufgebrochen, ja. Das Unkraut kommt da raus, dass sie erst komplett erneuert werden müsste, bevor man da wieder fahren darf.
Das stimmt. Aber ganz ehrlich, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, also kommen wir jetzt in haftungsrechtliche Themen. Ich finde es dann auch nicht schlimm, wenn sie dann halt mal kurz kaputt ist. Hauptsache, sie ist jetzt mal frei. Ja? Also der Schillersche Freiheitsgedanke, finde ich, muss neu belebt werden und muss neu gelebt werden, auch in Berlin, weil wir ja vorangehen wollen. Wir wollen nicht verwalten, sondern wir wollen gestalten. Das ist doch eigentlich das, was die meisten Menschen möchten. Die meisten Menschen, die beruflich auch in der Nachwendezeit irgendwie dann irgendwo Hand angelegt haben, um auch das neue Deutschland weiter aufzubauen, sagen, das war ihre glücklichste Zeit. Warum? Weil noch nicht alles perfekt war und sie konnten was gestalten. In dem Moment kennen wir auch aus der Kindheit. Wenn das Playmobil-Spiel fertig war, war es langweilig. Wollte man es nicht mehr spielen. Viel spannender war es, es aufzubauen.
Ja, also Freiheit für die Charlottenstraße, das ist hier unsere Forderung.
Sehr gut.
Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank an Professor Dr. Stefan Vogt. Danke, dass du da warst. Und ich bedanke mich noch bei dem Siemens Art Program, das ermöglicht hat, dass wir heute Yume Samponi hören konnten. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich, wenn es hier um Werte geht, die wir vermitteln wollen, bei Pro Aurum, ein langjähriger Sponsor und Begleiter des Salons. Und wer so aussehen will wie ich, kann mal bei brummer-berlin.de schauen. Da bekomme ich nämlich immer meine Kleidung her. Vielen Dank dafür. Und damit bin ich schon am Ende. Sage vielen Dank für Ihr und Euer Interesse. Der nächste Salon im September und alle Infos auf salon-schinkelplatz.de. Bis dann. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.